Weyo Friends, was geht ab? Wir haben eine neue Folge Deutschrap basiert am Start mit Tua. Album ist ja raus. Darüber haben wir natürlich auch gesprochen, aber was ihn musikalisch bewegt und auch menschlich bewegt, das gibt's jetzt im Podcast.
Big FM Podcast.
Es wird Zeit. Also gebt mir ein Mic. Das ist Hip-Hop. Hört ihr? Es wird Zeit. Bevor das Volk die Stimme erhebt.
Ja. Yeah. Deutschrap rasiert. Mit Reese.
Na, wie geht's?
Gut, und selber?
Auch sehr gut, dankeschön.
How is it? Wie ist die Lage?
Lage ist super, alles gut. Ich bin auch schon set und alles, bin quasi super professionell. Born ready, weißt du?
So wie man das kennt, das ist sehr gut. Digi, wie geht's dir?
Yeah. Hey, alles gut. Jetzt kurz vor Veröffentlichung und Tour und so, da ist natürlich immer viel zu tun und so, aber es ist euch Stress, weißt du? Guter, angenehmer Stress. Besser als
Stress.
Rumwarten und nichts passiert.
Ja, ich verstehe. Aber es ist ja auch nicht das erste Mal, dass du den Spaß mitmachst, muss man ja auch sagen.
Genau, es ist ich bin ein alter Hase.
Ja.
Wie geht's dir, Mann?
Gut.
Wie ist dein Leben?
Ich kann mich nicht beschweren, es ist alles gut. Also es geht so langsam wieder in Tritt. Der Anfang vom Jahr ist ja immer so ein bisschen träge. Das stresst mich muss ich sagen, weil ich mir so denke, so komm, wir müssen hier machen und können hier nicht irgendwie alle rumchillen, aber irgendwie steht die Welt dann da doch ein bisschen still.
Ja, ist echt so, ne? Ist immer so, man hat das Gefühl, jedermanns Körper nimmt sich dann doch, was er braucht irgendwie so. Die Leute einmal runterfahren, brauchen sie für immer, um wieder hochzukommen. So.
Mhm. Voll.
Die chronisch übermüdete Gesellschaft.
Ja. Also ich bin auch heißer Kandidat, in so Phasen dann immer so ein bisschen rumzukränkeln, weil mein Körper sich dann denkt so, haha, du willst gerade chillen? Okay, jetzt chillen wir richtig.
Und genau, dann, jetzt kannst du haben dein Chill.
Ja, jetzt kriegst du alles zurück. Aber gut, mein Gott, muss man durch.
Muss man durch, ja.
Ist auch
gute Besserung auf jeden Fall.
Dankeschön, ist alles halb so wild. Ja, Tua, der Mann, die Legende. Ey, es ist, ich meine, wir sind jetzt bei Album Gefühl Nummer 4768. Also so weit ist es noch nicht. Aber ich meine, hast du noch irgendwie diesen Catch, diesen Thrill, dass du sagst, hey, das wird nochmal ein spannendes Ding? Weil man muss ja auch sagen, mit einem Touralbum kommt auch immer zumindest szenenmäßig, kommt da sehr viel Druck auf, habe ich gehört.
Also tatsächlich ist es ja eigentlich erst mein drittes Soloalbum. Ich habe halt einfach super viel Musik veröffentlicht über die Jahre, immer in Form von irgendwelchen EPs und Seitenprojekten. Und natürlich habe ich auch mit The Orsons, ich weiß gar nicht, 5 Alben oder so gemacht und für andere geschrieben und hier und da. Also es sind schon 20 Jahre viel Arbeit so. Aber, und damit zu deiner Frage, ich habe nach wie vor voll Bock, das zu machen. Also es ist nicht so, dass ich das Gefühl hätte, ich habe auserzählt, was in mir ist. So. Und ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, und das ist eigentlich gar kein so schlechtes Intro zu diesem Album, es liegt vielleicht auch daran, dass ich mir selber erlaube, mich auch neu zu erfinden zwischendurch. Weißt du?
Ja. Ich glaube, das ist aber auch was man sehr, sehr krass, zumindest finde ich, in der Wahrnehmung mit dir assoziiert. So, weißt du, das ist jedes Mal so das Thema. Deswegen ist es auch so immer highly anticipated, glaube ich, wenn du was machst. Weißt du, wie ich meine?
Also es ist sehr schmeichelhaft, dass du das sagst. Ich weiß nicht, wie highly anticipated das im Mainstream ist. Es ist halt wirklich dann vielleicht auch genau der Heldentod, den man dann manchmal sterben muss, wenn man sich entscheidet, diese Art von Weg zu gehen, sprich dieses nicht in sich ruhen, sondern immer was Neues suchen, weil Leute im Zweifelsfall gerne Dinge mögen, die sie kennen.
Ja.
Und für mich ist Kunst halt irgendwie fast ein bisschen so eine Antithese dazu. Also ich langweile mich schnell, wenn ich Dinge explored habe, vor allem bei Kunst. Und wenn ich dann zu oft das Sequel zum Sequel zum Sequel kriege, dann verliere ich die Lust daran.
Ja. So.
Und da schlägt einfach meine persönliche Präferenz dann, würde ich sagen, in meinen Arbeiten als Künstler über.
Mhm. Was würdest du sagen? Hast du noch diesen Split zwischen Tua, dem Künstler, und Tua als Mensch?
Ich glaube, da gibt es immer einen Split, weißt du? weil man ja immer auch moderiert, was man wirklich preisgibt und was nicht. Also ich hatte erst vorhin ein ganz interessantes Gespräch über Authentizität, was ja eigentlich, wenn ich das richtig lese, auch das ist, worauf du ansprichst. Und ich denke, dass es sich über all die Jahre bei mir nie so wesentlich geändert hat, dass ich auf der einen Seite bei manchen Dingen sehr nah an mich rangehen lasse oder die Leute sehr nah an mich ranlasse, bei anderen Sachen dann gar nicht, weißt du? Und das finde ich auch fair. Ne, also ich weiß gar nicht, es gibt ja gerade in Social Media auch super viel so Oversharing, irgendwie schon fast so programmatisches Oversharing.
Ja.
Ich persönlich bin einfach kein Fan von sowas. Ich will gar nicht alles. Ich meine, ich will bestimmte Dinge und die anderen Sachen auch gerne nicht.
Ja. Ja, ich muss sagen, ich finde das ganz lustig, weil man ist ja immer so im Zwiespalt, so was gibt man von sich preis, genauso was will man alles konsumieren. Also ich muss auch sagen, es ist teilweise zu viel, man neigt ja auch irgendwie dazu, sich viel reinzufahren, was man eigentlich auch gar nicht will, aber irgendwie ist ja dann doch die Neugier da. Und auf der anderen Seite denke ich immer, so, ja, ich will das gar nicht von mir preisgeben und es juckt mich bei anderen aber auch gar nicht. Aber hinschauen tut trotzdem jeder so, weißt du, wie ich meine?
Ja, und das ist natürlich auch eine Zeit, in der, oder anders, ohne jetzt auch Verschwörungstheoretiker machen zu wollen, am Ende gibt es ja Leute, die davon profitieren, dass wir immer mehr auf diese Art und Weise funktionieren, will sagen. Mhm. Alle Social Media Provider, für die ist es ja essentiell, dass Leute oversharen eigentlich, ja. Weißt du? Also wir befüllen ja diese Marktstände mit unseren Waren, seien es jetzt wir Künstler, aber auch einfach jeder normale Mensch, der Videos hochlädt oder Meinungen preisgibt oder sonst was, macht ja dieses Ding zu dem, was es ist. Mhm. Und da würde ich schon sagen, dass die Gesellschaft insgesamt so eine Bewegung erfährt von fast schon ungefiltertem alles raus, weißt du?
Ja,
so, alles in den Vorgarten kippen.
Ja, safe ist so. Ich finde das so krass und interessant, weil, weißt du, über die Jahre, es war früher mal, die Musik war so für viele so der Output, das zu sharen, was man irgendwie anders nicht kann. Und mittlerweile ist man da, also wenn man sich hinsetzen will und ein 20-minütiges Video machen will, drüber, was einem so abgeht, kann man das tun, was ich mittlerweile so ein bisschen im Zwiespalt sehe.
Warum?
Naja, sagen wir es mal so, wenn du eine nicht, dass jeder eine Vorbild, also irgendwo hat jeder, glaube ich, eine Vorbildrolle in einer gewissen Position, ob man die will oder nicht. Wobei ich da immer noch auch im Streit bin, dass ich denke, manche Leute, ich hatte das sehr, sehr lange mit Sido, wo ich gesagt habe, also Hip-Hop wollte nie Vorbild sein, ist es aber irgendwie geworden. Und dadurch haben sich natürlich auch diverse Probleme aufgetan. Wo man jetzt, ich bin eher auf der Seite, dass ich sage, hey, das war nie der Plan. Klar, es ist schön, dass es Mainstreaming groß geworden ist, aber das war nie der Plan, deswegen kann man die Leute jetzt auch nicht alle vor den Bus werfen, nur weil sie halt seit immer so sind und jetzt ist es halt publik, wo ich mir denke, so, das war nicht das Ding. Und in dieser Position zu sein, ist halt natürlich auch, es bringt natürlich eine gewisse Spannung mit schon von vornherein.
Was meinst du mit in dieser Position, also dass du viele Leute zuhören,
zuschauen? Genau, dass du viele Leute hast, die zuhören, zuschauen und da ist das immer so, ich weiß nicht, du kannst nicht jedem das ankreiden, dass er irgendwie was falsch macht, weil im Endeffekt war das, wie gesagt, nicht der Plan, aber jetzt sind wir irgendwie da und jetzt muss man irgendwie damit klarkommen.
Ja, das finde ich einen interessanten Punkt. Da gibt es natürlich verschiedene Takes drauf. Ne? Also grundsätzlich würde ich sagen, erstmal die Aufgabe von Kunst ist nicht notwendigerweise gesellschaftskonform zu sein oder irgendwie. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass ein Künstler einen Vorbildcharakter hat. Gleichzeitig bin ich aber auch Familienvater und möchte eigentlich auch nicht, dass meine Kinder Rollenmodelle vorgelebt bekommen oder dass sozusagen ein gesellschaftliches Klima okay wird, was schädlich ist für uns. Und deswegen ist das irgendwie ein Widerspruch in sich. Ne? Also man müsste dann sagen, das kann man vielleicht gar nicht ganz allgemein beantworten, sondern da muss man so ein bisschen gucken, wo ist jeweils die persönliche Verantwortung der Künstlerin oder des Künstlers für ihr Publikum. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also mal weniger allgemeinplatzmäßig. Nimm David Lynch, den Regisseur. Ich weiß nicht, ob den alle kennen hier, aber wenn nicht, guckt es euch mal an. Ja, wenn der zum Beispiel wilde Abfahrten macht, das ist vielleicht nicht mal das beste Beispiel, aber nehmen wir mal solche, so wirklich artsy Künstler.
Ja.
Ich finde, das ist ganz, eine ganz andere Ansprache. Und deswegen auch irgendwie ist da die Range der Dinge größer, die ich absolut vertretbar finde an Brutalitäten, Grausamkeiten, was auch immer, Ängsten oder sonst was, als jemand, bei dem man weiß, dass halt, was weiß ich, ein 11-jährigen Publikum vor allem drauf abfährt. So. Mhm. Aber das ist, glaube ich, am Ende gar kein einfacher Diskurs. Und ich würde mich auch nicht zur Deutungshoheit machen wollen, weil am Ende habe ich auch nur eine Meinung dazu.
Mhm. Hat sich das bei dir über die Jahre geändert? Ich meine, jetzt auch so mit Family und so, es ändert, glaube ich, sehr viele Ansichten, ohne dass ich es weiß und nur als Außenstehender davon spreche.
Ey, klar, ich meine, man macht ja, ob man will oder nicht, immer Momentaufnahmen mit dem, was man tut als Künstler. Und was in einem Moment die absolute Wahrheit für einen ist, ist vielleicht 10 Jahre später irgendwie halt was ganz anderes. Und insofern kann ich dir sagen, auf jeden Fall haben sich meine Perspektiven aufs Leben geändert. Und ich bin auch froh, dass es so ist. Ich meine, das wäre hängen geblieben, wenn nicht.
Ja. Ja, du weißt, macht nicht jeder.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das macht eigentlich mehr oder weniger jeder. Also da muss man sich schon sehr Mühe geben, um der Gleiche zu bleiben. Also das ist sehr, sehr schwer. Ich finde es immer lustig, wenn Leute, wenn dieser Rap-Satz, dieses ich bin immer noch derselbe, ich bin immer noch hier.
Alter.
Weiß ich nicht, ob das so ein geiles Statement ist, Alter.
Boah, nee. Also wenn du Newcomer bist und irgendwie ein Jahr später immer noch, dann darfst du machen, aber irgendwie wenn du so Generation Veteran bist, sagen wir mal 5 Jahre plus reichen schon und du dann immer noch sagst, Bruder, ich bin immer noch der Gleiche, dann hast du, glaube ich, ein Problem, Alter.
Ja, dann bist du auf jeden Fall sehr markenkonform.
Ja.
Sehr markenkonform.
Ja, also das braucht man nicht. Das finde ich, finde das auch, diese Ansichtsweise, das ist auch was ich so schlimm finde, dass man so dem manchmal schon nacheifert, weißt du, im Rap vor allem, wo ich mir denke, so ist gut, du hast es gemacht, du hast deinen Stempel da drauf gedrückt, ist okay, wenn du dich jetzt weiter bewegst, umso besser. Ja, und wahrscheinlich wird es nicht nochmal so sein wie damals. Aber es kann sogar besser werden. Weißt Surprise.
Guck mal, das ist ein eigenartiges Phänomen, vielleicht auch der Schnelllebigkeit von Popmusik, dass wir beim Musikern irgendwie das Gefühl haben, ey, ihr habt irgendwann mal quasi eine Schaffensphase gehabt, in der ich verstanden habe und ich es geil fand. Und jetzt möchte ich bitte, dass ihr für immer diese Art von Musik produziert oder mir sozusagen, na, also zumindest denkt man das immer so. Leute sind schnell dann auch überfahren davon, wenn Leute ihren Style ändern oder so und sind so, ja, das mag ich jetzt nicht mehr, ich mochte das erste Album und so. Und der Unterschied, na, den man sich mal reinfahren muss, zum Beispiel zu bildender Kunst oder so, wo es super normal ist, dass ein Picasso eine, was weiß ich, kubistische Phase hatte und eine, keine Ahnung, realistische Phase und you name it. Na, da, und dass man dann sagt, guck mal, dafür ist er am bekanntesten oder das war irgendwie das Neue, was er erfunden hat, aber es gab auch andere Phasen. Niemand wundert sich darüber so.
Ja.
Bei Popmusik ist es irgendwie anders, ne? Also vielleicht ist es auch bei bildender Kunst heutzutage anders, einfach weil die ganze Mechanik, wie Dinge vom Künstler, von der Künstlerin zum Publikum kommen, weil die sich komplett verändert hat. In jedem Fall würde ich sagen, dieses dogmatisch verstockte, hey, ich bin das und das und das und das ist, was aus mir rauskommt, alles andere beschneide ich. Das ist die Antithese zu Kunst. In jedem Fall die Antithese zu dem, was ich machen möchte.
Ja. Hast du innerlich, ich meine, jeder versucht ja, ja, es ist ein bisschen schwierig, das zu sagen, okay. Aber jeder versucht ja irgendwie, ich will jetzt nicht sagen gefallen, aber zumindest das zu machen, was irgendwie der Menschheit taugt, weißt du, als aus künstlerischer Sicht. Klar, man hat so ein gewisses Ego, wo man sagt, okay, das ist einfach die Marschroute, die ich fahre, das ist der Sound, das ist meine Ästhetik. Und dann kommt aber so diese kleine Prise rein, die man dann doch macht, wo man denkt, okay, funktioniert das, was ich mache? Machst du da Abstriche oder bist du da mittlerweile so Kopf durch die Wand, dass du sagst, hey, das ist der Film, den wir fahren, Punkt. Ob es gefällt oder nicht?
Nee, also ich mache definitiv Abstriche insofern, als dass ich wirklich Meinungen zulasse.
Mhm.
Ganz sicher nicht von jedem und ganz sicher nur von Leuten, wo ich das Gefühl habe, dass ich die Meinung, dass die mir was nützt irgendwie, weißt du?
Ja.
Aber dann schon. Und Und darüber könnte man jetzt super lang streiten. Aber ich finde es etwas, was total hilfreich sein kann. Mhm. Aus der Position mal. Ne? Also ich erlebe oft, dass ich mit Songs irgendwo hinkomme bis zu einem gewissen Punkt und dann geht mir irgendwie der Atem aus oder so. Und ich spüre, ey, ich finde da ist was geil, da ist ein geiler Refrain, da ist irgendwie ein geiles Gefühl drin, weißt du, was auch immer es sein mag. Und dann fehlt mir irgendwann der Spark. Ich komme da nicht weiter, ich mache es irgendwie kleiner mit allem, was ich versuche. Und dann ist ein Moment, wo so eine Feedback-Schleife aus Leuten so viel wert sein kann. Weißt du, wenn du dann einfach zu Kollegen, Kolleginnen rennen kannst und sagen kannst, ey, sag doch du mal was. Und dann kommt einfach so ein Spark von jemand anderem, der irgendwie nicht den Kopf so zu hat. Also das weiß ich über alle Maßen zu schätzen und kann ich auch nur weiterempfehlen. Ich glaube, was natürlich auch passieren kann, ist, dass man von vornherein mit einer anderen Intention diese Frage stellt. Also dass man sagt, ey, guck mal, ich habe jetzt hier was gemacht, das klingt für mich wie ein Hit. Was muss ich jetzt tun, damit es ein Hit wird? So. Mhm. Was muss ich jetzt tun, damit es im Radio laufen kann? Was muss ich jetzt tun, dass es auch wirklich nicht beim Bügeln stört?
Ja.
Weil da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist so, das ist ein Zitat von einem Radiopromoter, den ich gut kenne aus Deutschland, der sagt, naja, wenn dein Song im Radio laufen soll, im deutschen Radio, dann darf er nicht beim Bügeln stören. Und to this day, würde ich sagen, hat das auf jeden Fall eine gewisse Wahrheit an sich. Sicher nicht für jeden Radiosender, aber für einige. Und in dem Moment, um auf den Punkt zu kommen, in dem Moment wird es natürlich, ist der Einfluss der Meinungen anderer oder der Einschätzung, was vielleicht ein Hit sein könnte oder irgendwie was möglichst vielen Leuten gefallen könnte, das wird dann schnell flach, oft gehört, plattgetreten, also plattitüdig, schwierig.
Ja, da die Mitte zu finden, schwierig.
Ja, ey, guck mal, ich finde dieses Album jetzt, um mal über das Album ein bisschen zu reden, ich finde, das Album ist auf jeden Fall das bisher zugänglichste Album, was ich gemacht habe. Da sind viele Songs drauf, die einfach eine große Kohärenz haben. So. Mhm. Weißt du, einfach die quasi ein bisschen Songwriting-Lehrbuchmäßig sind. Viel weniger als früher, dass ich Dinge irgendwie zerstückel und das Gefühl habe, ich will das Rad neu erfinden, sondern ich habe mich hier selber dazu hingearbeitet, einen Song auch einfach mal ein Popsong sein zu lassen und mir dann die Mühe zu machen, den durchaus steiligen Weg zu gehen, dass sowas dann in sich eine ganz andere Qualität haben muss. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also es ist oft so, dass man geht ins Studio und man singt eine Melodie über einen Beat, es geht alles ziemlich schnell und das hat einen Vibe und man findet es geil. Und dann kommt man zu so einem Entscheidungspunkt, weißt du, den ich auch vorhin beschrieben habe mit dem, du kommst nicht mehr richtig weiter. Und dann gibt es oft alle möglichen Wege, die du gehen kannst. Und einer davon ist zu sagen, oh, diese Melodie ist geil. Mhm. Alles, was ich außen rum baue, das dekonstruiere ich irgendwie und das wird irgendwie wild. Und das ist voll okay, dass da nur dieser eine Anspielpunkt ist, der super hookig ist und der ein Ohrwurm ist oder so. Und der Rest darf irgendwie total zerfranseln. Fair und manchmal auch gar nicht so wirklich schwer. Mhm. Manchmal schwieriger zu sagen, okay, guck mal, das Ding ist schon geil. Wie kriege ich das jetzt hin, dass alle anderen, namentlich zwei oder vielleicht höchstens drei Elemente des Songs matchen, auch so geil sind oder zumindest irgendwie wirklich einhergehen und irgendwie das Ding anspielen und so. Und das ist manchmal der viel steinigere Weg und den bin ich bei dem Album auf jeden Fall mehrmals gegangen. Ich kann dir auch sagen, wo, zum Beispiel bei Südvorstadt war das viel, bei Niederlande, den wir vielleicht nachher auch mal hören oder so. Da habe ich, da habe ich schon viele Runden gedreht, um diese Songs im klassischsten Sinne in jeder Hinsicht rund zu machen. Mhm.
Hast du einen persönlichen Favoriten vom Album?
Ich habe persönliche Favoriten. Ich glaube, weiß ich mal gar nicht, ob das produktiv ist zu sagen. Guck mal, ich neige dazu, die abstrakteren Dinge geiler zu finden, die ich mache, weil sie mich mehr überraschen und weil sie manchmal weniger Handwerk und mehr in Anführungszeichen Kunst, also Intuition sind.
Ja.
Das heißt, ich finde zum Beispiel 14.000 Tage toll auf dem Album. Ich weiß aber auch, dass das nicht unbedingt der beste Song sein muss. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und jetzt, ja, da könnte man dann drüber streiten, was ist jetzt der beste Song und was macht das aus? Und dann könnte ich dir auch nicht mehr beantworten.
Fair.
Ich wünschte, ich könnte.
Fair enough. Nee, aber ich finde das immer ganz, ganz lustig, weil das ist ja, meistens ist so die künstlerische Wahrnehmung ganz andere als nach außen hin. Ich meine, klar, man hat ja irgendwie auch ein gewisses Bauchgefühl, so okay, was ist eher, ich sag mal, massenkompatibel als der andere Song. Okay. Kendrick ist da natürlich auch immer ein super Beispiel, wo man weiß, so okay, ja, das Single-Picken kann er auf jeden Fall, was manchmal auch, finde ich, nicht so schwer ist, weil wenn man dann die anderen Sachen hört, dann ist das schon so ein Ding, wo man so, muss man schon ein bisschen Nerd sein, um das noch zu feiern, wo man denkt so, krass, was hat er gemacht? Und irgendwie Tanja 46 denkt sich so, keine Ahnung, was das jetzt ist. Und so Musikerköpfe denken sich, oh, hast du gehört, was er da gemacht hat? Also deswegen ist das immer ganz nice to know. Auf alle Fälle.
Ja, ich meine, die Balance aus diesen zwei Polen macht es ja oft aus. Mhm. Weißt du, das ist ja oft genau das. Also ich finde persönlich Künstler mit einer größeren Spannweite oft interessant, kann ich sagen. Also wenn du Kendrick sagst, da zum Beispiel, ist es genauso. Ja. Es gibt super viele Sachen, die finde ich einfach nur beeindruckend und und einfach brillant, weißt du? Oder auch seine Live-Show oder sowas. Es ist einfach Leistung. Es ist einfach athletisch. Weißt du, so ist krasses Handwerk, krass geil gemacht und ich habe voll die Wertschätzung dafür. Und dann gibt's aber auch, und das ist der Unterschied zu anderen Rappern, bei denen das wirklich nur so mühsam und dann gibt es halt Momente, wo es mich einfach so, wo es auch mal einfach ist und wo es irgendwie sold.
Ja.
Und wenn es bei ihm nur das eine oder das andere wäre, dann würde ich nicht so eine Wertschätzung für das eine wie das andere entwickeln. Und ich würde nicht sagen, dass ich mir das als Programm genommen habe, aber ich habe schon auch immer versucht, quasi mir verschiedene Spielbereiche abzuringen, weißt du? Also schon in jedem Album auch versucht zu sagen, jetzt ist hier mal ein Song, wo ich wirklich für mich ein schwieriges Thema verhandeln will.
Ja.
Zum Beispiel bei Eden ist es der Song mit Nura, der heißt Mehr sein. Und das ist ein Song, da sind eigentlich drei Songs in einem und für mich total viel Neues erfunden.
Okay. Ne?
Das ist kein Hit im klassischen Sinne ist, dass das nicht das ist, was im Radio läuft oder dass das nicht das ist, was, wie hast du vorhin gesagt, Tanja 46 oder
was? Ja, ich sag immer Tanja 46, ich brauche einen neuen Namen, Alter, ja.
Geil, du brauchst einen neuen Namen. Dieter 52.
So, nehmen wir den.
Das ist fair, weißt du, dass Dieter 52 da denkt, was soll das? Aber ich brauche das, glaube ich, für mich, damit das alles Substanz bekommt.
Mhm.
Und dass ich mir dann im nächsten Moment vielleicht auch Niederlande selber erlauben kann, ohne mich zu schämen.
Ja. Ja.
Wo es dann nicht so viel zweite Ebene geben muss.
Ja. Aber okay, wenn wir jetzt schon bei Mehr sein sind mit Nura, dann wie kamen die beiden zusammen?
Ich kenne Nura seit 20 Jahren oder so.
Ach krass.
Also, okay. Genau. Ich war ja 2004, 2005 so, ja doch 2005 eher, mit meiner allerersten so Street-Platte, wie auch immer, bei Royal Bunker damals noch, legendäre Berliner Plattenfirma, die man heutzutage jetzt gar nicht mehr kennt, aber die definitiv zur Deutschrap-Geschichte unwegdenkbar dazugehört. Da war ich gesigned und aus der Zeit kenne ich auch noch Nura, die damals halt auch da zugange war und so. Also vielleicht sind es auch nicht 20, sondern 15 Jahre, ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Ja. Aber genau. Und deswegen, ich kannte sie eh schon lang und wir haben immer uns auch gut verstanden. Und jetzt konkret bei dem Song, da geht's für mich um mehrere Sachen, aber da geht's vor allen Dingen um Männlichkeit und um so ein missverstandenes, hey, wenn ich dieses und jenes reiße, wenn ich so und so viel Geld verdiene, wenn ich so und so eine Geltung erreiche, wie auch immer, dann geht's uns, ja, wir als Familie, uns wird's dann voll gut gehen und ich reiß mir hier den Arsch auf und ich bin die ganze Zeit weg und unerreichbar, weil ich mach das ja für euch.
Ja.
Dieses komische Hustle-Mind-State, das so für mich eigentlich ein Egoismus ist.
Ja.
In so einer Tarnkappe. Das habe ich da verhandelt und da wollte ich einfach, dass die Frauenwelt und halt dann am besten nicht irgendjemand, sondern jemand, dem ich auch so ein Wichtbeimesse da auch ein Statement setzt, weißt du?
Ja, ja, safe.
Und da fand ich einfach Nura als Künstlerin, die so viel Meinung hat und die so viel kämpft und so viel Zuschreibungen ausgesetzt ist und einfach so viel Gegenwind auch kriegt, die finde ich einfach perfekt und ich bin sehr happy, dass es geklappt hat.
Safe. Aber auch spannendes Thema, muss ich sagen. Weil es ist ja so...
Ja, resoniert.
Ja, in der Männlichkeit ist es ist ja immer so, also es ist ja ein Kampf, den man eigentlich nie gewinnen kann, wenn man ehrlich ist. So dieses stetige Hustlen, dieses Hinterherrennen nach dem großen, ganzen, mächtigen Ziel. Das ist vielleicht auch nur gerade, weil ich in der Bubble bin, weil ich da gerade ein Buch lese, das so das Thema hat.
Wie heißt das Buch?
Der Weg des wahren Mannes heißt das, tatsächlich.
Okay, kenne ich nicht, ne?
Cheesy Titel, ja, ist relativ jung, ist am Anfang ein bisschen sehr, sehr cheesy geschrieben. Also am Anfang habe ich echt gedacht, so, boah, nee, brauche ich nicht, bis man dann so zu dem Punkt kommt, gerade was so diese ständige Jagd betrifft. Und dir dann auch ziemlich klar gesagt wird, so, es gibt, diese Jagd hat kein Ende. Auch wenn das jeder von uns denkt, dass es die, keine Ahnung, 5 Millionen wahrscheinlich sind und man sagt, hey, dann ist es das. Bis man merkt, okay, Steve Jobs hat zum Beispiel auch nicht Rest in Peace bei 5 Millionen Stopp gemacht, sondern halt bei Gott weiß wie viel Millionen und hat dann immer noch nicht Stopp gemacht, weil es gibt kein Ende bei dieser Jagd, so.
Ja.
Und das ist halt auch so ein bisschen, ist so ein bisschen Fluch am Mann sein.
Ja, ich glaube, es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Ich würde auch sagen, dass es jetzt nicht nur Männer betrifft, nur ich würde mich nicht erdreisten, die Perspektive einer Frau umfassend verstehen zu können.
Genau, deswegen
kann ich leider nur die dummkopf-männliche Perspektive, die habe ich aber für mich ziemlich klar verstanden. Deswegen habe ich die versucht darzulegen. So. Und weißt du, das Ding ist, das greift quasi das ganze Album geht darum, um diesen Gedanken. Es gibt ein Paradies, kulturelles Paradies, ne, im Islam Eden, im Christentum Eden, als kulturelles Bild, ey, wir kommen irgendwo her, wo mal alles perfekt war. Mhm. Und aber weil wir die Freiheit wollten zu entscheiden, ja, ich deute das jetzt mal frei, weil wir die Freiheit wollten, selber zu entscheiden, müssen wir jetzt diesen Hustle, von dem wir gerade gesprochen haben, also diesen Wunsch nach irgendwann mal wieder wo ankommen, wo alles gut ist und wo man endlich aufhören kann, diese ewige Mühsal jeden Tag aufs Neue zu wälzen, das müssen wir jetzt über uns ergehen lassen.
Ja.
Und weißt du, und das Album ist ja gar nicht religiös, aber dieses Thema, das ist halt für mich auch total gesamtgesellschaftlich. Mhm. Genau in diesem so, also von dem Charakter bei dem Song mit Nura, der im Wettbüro irgendwie mit seinen Freunden abhängt und versucht, das nächste große Ding in seinem Kopf zu erdenken, den nächsten großen, was auch immer es ist, weißt du, um irgendjemand zu sein oder sich als was Gutes fühlen zu können, so, bis zu irgendwelchen Investmentbankern oder you name it. Es ist überall der Wunsch nach diesem Allgemeinplatz Paradies. Undurchdacht. Ich will es zu etwas bringen. Ich will jemand sein. Ich will eine Sicherheit schaffen. Wie auch immer. Was die Leute eigentlich wollen, was wir alle eigentlich wollen, ist uns gut fühlen. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Genau.
Wir haben alle möglichen Konzepte über dieses "Ich will mich gut fühlen" gestülpt. Mhm. Und das ist auch okay. Ohne das hätten wir uns auch gar nicht kulturell entwickeln können. Das ist fein. Das ist einfach so ist der Mensch.
Ja.
Gleichzeitig ist das aber auch natürlich die Wurzel des allergrößten Unglücks und ich kann auch keine Antwort drauf geben. Also ich meine, wer bin ich, dass ich irgendeine Antwort geben könnte? Aber für mich ist halt das für mich erfahrbar zu machen und vielleicht auch für Leute, die dieses Album anhören, diese Bewegung dahin zu diesem Ort, zu diesem Zustand auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen von unterschiedlichen Charakteren. Das ist für mich das Album.
Nice. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, was man schon lange nicht mehr hat in Deutschland. Also, dass es so, weißt du, so viel abdeckt. Bei einem Album zumindest. Krass eigentlich.
Ja, es kommt noch eine EP dazu. Die kann ich euch auch ans Herz legen. Die heißt Vorstadt-EP. Es geht auch zurück auf eine Idee, die ich eigentlich schon vor dem letzten Album hatte. Da gab es ja auch einen Song, der Vorstadt hieß. Mhm. Und das ist alles so... Das ist alles so Großraum Stuttgart, sag ich mal, im weitesten Sinne. und wilde Jugend so.
Ja.
Und auch da habe ich eigentlich den gleichen Gedankengang, nur halt mit dem Mindstate von einem, sag ich mal, 19-Jährigen oder so, aber mit genau denselben Ideen. Ey, ich bring's hier zu irgendwas, ich bin was Besonderes, ich reiß es und dann, weißt du, ich werde sie alle überholen, ich bin irgendwie das ganz große Licht, inklusive das natürlich daraus entstehen müssende Scheitern, was gar nicht anders geht. Das ist ja die große Tragik der Menschheit. Weißt du, was ich meine? Wir scheitern sowieso.
Ja.
Wie du vorhin gesagt hast, wir können den Kampf nicht gewinnen, weißt du?
Ja.
Nicht mal, wenn du Drake bist, kannst du den Kampf gewinnen. Weißt du, was ich meine? Und das ist ja das tragisch-komische an dieser Unternehmung leben, weißt du? Und diese Ambivalenz, diese ewige Ambivalenz finde ich halt hochinteressant, Alter. Finde ich einfach. Naja, das ist halt der Stoff, aus dem die Dinge gemacht sind irgendwie.
Same, ja. Ja, gehe ich mit. Wahrscheinlich dann auch viel an der Freitreppe abhängen, Stugi.
Was meinst du?
Kennst du noch die Freiheitstreppe in Stuttgart?
Ja.
Da wurden Träume geschmiedet. Genau, da.
Ja, Mann, da passieren die Stories, Alter.
Ja, ist so. Ist so crazy, Mann.
Ist so.
Geil. Ich bin sehr, sehr gespannt, Alter. Also auf jeden Fall Hut ab, dass man das mal wieder so angeht, so ein Thema. Also finde ich sehr nice. Hast du eigentlich gerade in Bezug so auf Szene, weil Szene intern, ich finde das immer ganz lustig, wenn alle immer, ja, Tua kommt und bla bla bla, so aus Artist-Sicht ist es immer so ein Riesenspektakel, wenn du ein Album bringst. Ist das für dich eigentlich so ein Extra-Druck nochmal?
Nee, was für mich ein extra Druck ist, ist einfach das materielle Überleben, Alter. Weil, weißt du, während das ein Künstlerthema ist, ist es halt trotz allem auch nie ein riesen Mainstream-Thema geworden. Das ist halt einfach Fakt. Das mag viele Gründe haben und manche kann ich bestimmt auch nicht beeinflussen. Ein Grund, der sicher mit dazu führt, ist, dass ich halt einfach immer ziemlich lang brauche, um meinen Scheiß fertig zu machen, so, weißt du? Ich glaube, ich bin kein besonders guter Geschäftsmannskünstler, kein besonders guter Unternehmerkünstler und gar nicht, also das ist einfach nur zu meinem eigenen Nachteil, dass das so ist. Und das nervt.
Ja. Weißt du?
Also es nervt manchmal auf der einen Seite so ein bisschen da das Everybody's Darling zu sein und gleichzeitig das aber nie richtig auf so ein Level hieven zu können, dass man quasi die Früchte des Ganzen auch mal auskosten könnte. So. Aber ey, es ist, was es ist. Gott sei Dank geht es mir gut genug. Ich muss jetzt auch nicht klagen.
Ja.
Es ist nur einfach immer so ein bisschen ein Widerspruch, weißt du?
Ja, safe.
Es ist ein Widerspruch aus Künstlerlorbeeren und faktischer Größe des Acts. So.
Ja.
Weiß ich nicht mal, ob man das jetzt senden muss, weiß ich nicht.
Ey, alles für Ruhm und Ehre.
Vielleicht zu realer Talk auch.
Ich finde das gut. Ich finde, darum geht's, weißt du, weil das ist zum Beispiel was mich persönlich nervt, dass sehr, sehr oft so eine Bubble erschaffen wird, wie toll und glänzend und glamourös alles ist, wo ich mir denke.
Guck mal, ich kann dir dazu nochmal umfassender sagen. Das Ding ist einfach, du musst als Künstler heutzutage, oder anders, das gesamte Geschäftsmodell eines Künstlers ist in so einem rapiden Wandel. Ich meine, das Geschäftsmodell von allen Leuten ist im rapiden Wandel, so ist unsere Zeit. Aber bei Künstlern ist es eben wirklich besonders krass, würde ich fast denken. Weil du eben von der Selbstdarstellung, oder weil du die Selbstdarstellung ja eh machen musst, sie ist ja quasi dein Geschäft. Du hast das Tool der Musik und das war früher das war früher sozusagen das Hauptding, um das es ging. Jetzt ist es im Grunde genommen, die Musik ist ein weiteres Werkzeug zur Ikonisierung deiner selbst, zum Personenkult, weißt du, was ich meine, den du selber anfeuern musst die ganze Zeit. Und ey, da gibt es einfach Leute, die safe darauf mehr Bock haben, mehr geeignet sind. Oft ist es auch was, wo man reinwächst, weißt du? Du wächst in ein mediales Umfeld, in ein System rein.
Ja.
Und Leute, die da rausgewachsen sind, die aus einer anderen Zeit kommen, für die ist es immer schwieriger. Weißt du? Als ich 20 war, haben sich alle der Generation vor uns oder zwei Generationen vor uns haben sich zugekotzt darüber, wie das alles ist mit Downloads und Internet und überhaupt und sowieso. Ja. Man verkauft ja keine CDs mehr, was weiß ich. Für uns war das scheißegal. Wir waren so, hey, war auch immer so. Ne? Und jetzt ist halt so, wenn ich jetzt 16-jährige Künstlerinnen frage, diesen TikTok finden, dann finden die TikTok gar nicht, sondern das ist einfach.
Ist einfach, also, klar. Ja.
Das ist so wie, also wie soll ich das finden? Das ist halt TikTok. Weißt du,
ja,
was ich meine?
Ja, ja, ja.
Wenn ich jetzt mit meinem Freund Max Herre und Jordan Alani drüber rede oder mit You Name It, dann ist es so, ey. Na, also da gibt es da viele Meinungen darüber. Ja. So. Und deswegen, ey, das ist halt einfach ein ständiger Hustle. Und dann, um das noch zu sagen, auch mit dieser, weil du meintest, diese Bubbles. Mhm. Na, also, ja, Punkt, egal. Alles gut. Mehr kann ich dazu. Ich reite mich hier rein, glaube ich.
Ich weiß, was du meinst, aber es ist halb so wild, deswegen. Ich denke mir, sagen wir mal so, ich glaube, es wäre schön, wenn wieder aufs Essentielle ein bisschen Mehrwert gelegt wird. Und das Essentielle ist, glaube ich, in dem Fall zum Beispiel Musik. Und schön, wenn die wieder für sich spricht.
Ja, ich denke, es gibt ja auch immer eine Gegenbewegung.
Ja,
weißt absolut. Du? Also, ich meine, als alles Eurodance war, gab es auch irgendwie Trip-Hop.
Ja.
Weißt du, ich meine, und so wird es immer, eine ganz große, breite Bewegung geben von Leuten, die die Musik grundsätzlich eher als Gebrauchsgut verstehen, und das ist vollkommen fair, ehrlich gesagt, auch.
Klar.
Und dann gibt es natürlich einen gewissen Prozentsatz von Leuten, die entweder selber Kunst schaffen oder die einfach so viel Spaß daran haben oder das Privileg haben, sich beruflich damit beschäftigen zu dürfen, wie auch immer, die dann Bock haben darauf, dass irgendwie, dass da noch mehr Ebenen drin sind als halt einfach die Beschallung so oder der Spaßfaktor.
Ja. Oder Geld und.
Ich meine, interessant, dass du Kendrick sagst, aber das ist natürlich genau so eine Figur, die das irgendwie bridged.
Ja, absolut. Also es ist ja, es ist eins der wenigen Phänomene. Ich glaube, mittlerweile auf dem Level, die kann man an einer Hand abzählen, die es gibt, die sich.
Ja, pass auf, ich glaube, steile These, oder nicht steile These, sondern wenn man mal genau guckt, dann ist es so, dass die Army-Artists, die ganz oben sind,
ja,
dass die oft brillant sind.
Ja.
Dann geht es nach unten und dann gibt es ein unfassbar breites Mittelfeld aus sehr viel Wackness.
Mhm.
Und dann gibt es im Underground auch quasi, wir müssen nicht mal Amerika sagen, sondern weltweit ist das ein Phänomen.
Ja.
Dann gibt es im Untergrund wieder unfassbar dope Musik, die sich halt gar nicht darum schert, ob es irgendjemanden juckt oder nicht. Ja. Einfach auch inhärent, weil sie sowieso nichts verkaufen. Da können sie auch einfach gnadenlos machen, was sie wollen.
Ja.
Das ist auch nicht alles geil. Da gibt es dann auch wahnsinnig viel Schrott, der völlig zu Recht nicht bekannt ist. Aber es gibt halt auch krasse Diamanten. So.
Ja.
Im Mittelfeld ist der eigentliche Schrott der handwerklich ganz gut gemachte, absolut belanglose Müll.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Der liegt im Mittelfeld. Wenn du dir jetzt anguckst, Kendrick, das ist ja brillant.
Ja.
Aber ehrlich gesagt, bin ich auch manchmal überrascht von einem Taylor Swift Album. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also nicht, dass ich Taylor Swift in irgendeiner Form hören würde, aber wenn ich mir jetzt so die letzten Sachen höre, bin ich so, Mann, ist das gut gemacht.
Mhm.
Oder über Kanye brauchen wir gar nicht reden, weißt du? Oder Travis oder was weiß ich. Das ist ja alles, und es ist auch nicht poppig in vielerlei Hinsicht. Das ist richtig freche, ätzende Musik stellenweise,
ja,
weißt du, ich meine? Und also alle Moves werden gemacht. Es ist lang, es ist unangenehm, es wird alles Mögliche so, wo jeder Pop-A&R sagen würde, naja Leute, aber also sorry,
wo
sollen wir denn damit hin?
Ja.
Also das ist wie so ein, es ist wie so ein U oder so, weißt du? So ein Hufeisen.
Ja, Mann. Ja, aber gehe ich mit. Ja, aber deswegen, also ich aus US-Sicht, ich glaube, bei uns ist es einfach dadurch, dass es gerade im Urban mehr DNA ist, glaube ich, gibt's das tatsächlich. Und dass man sehr regional so, also was soll ich sagen, als ich in Houston gewohnt habe, du kannst in Texas Gold gehen und nur in Texas bekannt sein. Kein Mensch außerhalb von Texas
kennt
dich. Das sind natürlich auch noch die Größenverhältnisse, aber da ist es auch noch so, ich meine, ich bin aufgewachsen, ich glaube, ich kannte Tupac nicht, bis ich 12 war, so. Einfach weil es nur Memphis-Sound gab bei uns. Das war Punkt. Was anderes wird hier nicht gehört. Und das ist natürlich auch hier lustigerweise, also dadurch, dass ich auch aus Stuttgart bin und so, war das, Stuggi hat auch so eine eigene Bubble gehabt, so wie Hamburg zum Beispiel. Berlin brauchen wir nicht anfangen, ne? Die waren immer sehr für sich. Aber
ja,
das ist dann, glaube ich, noch was, was so nochmal einen Spark reinbringt, dass du davon halt krass profitieren kannst. Und das ist hier noch nicht so ganz angekommen. Dazu ist natürlich auch Deutschland im Verhältnis viel, viel kleiner. Braucht man, ist natürlich auch ein Fakt.
Ja, ich finde, das gibt's nicht mehr so richtig. Also ich weiß, was du meinst, darüber reden wir auch immer mal wieder, dass es so eine, dass es für so eine gewisse Zeit, also ich würde mal sagen, ab vielleicht Freundeskreis und Kopfnicker und massive Töne und so weiter bis späteres Chimperator, ja. gab es sowas wie so eine Stuttgart-spezifische Haltung, weißt du, zu denen auch Bauri und zu denen auch natürlich Renato dazugehört und diverse andere, auch Carlo, ja. Alles. Und die Haltung war halt nicht so rough zu sein wie zum Beispiel die Berliner, sondern eher, also ich würde sagen, ein distinktives Merkmal von Stuttgarter Hip-Hop war, dass es super divers war und super so Freiheit, also verschieden, ja. Vielleicht auch poppig.
Ja.
Weißt du, so weniger dogmatisch. Mhm. Es hat sich nicht so sehr darum geschert, ob es jetzt besonders hart ist oder besonders, weißt du, also wie die Stadt auch ein bisschen ist.
Ja.
Weißt du, so man kann irgendwie so, also es ist halt nicht so hart.
Ja.
Es ist halt nicht so, die Leute kommen aus der Vorstadt, man ist irgendwie so in seinem Dorf und man macht da so vor sich hin und allen geht's halbwegs okay. Und dann ist das so, dann ist da viel Platz für Kreativität einfach. Mhm. Und nicht so viel Notwendigkeit für Überlebensmusik und nicht so viel, weißt du, Hardcore-Zeug, ja, ja. So zum Beispiel.
Ja.
Also ich meine, ich weiß es nicht genau, ich kenne es nicht alle der neuen Generation, aber ich würde einfach sagen, aufgrund auch der Paradigmen-Shifts, wie das alles jetzt veröffentlicht wird und wie das stattfindet, gibt es gar keine richtige Notwendigkeit mehr für solche Lokalfaktoren. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, man läuft sich ja auch gar nicht mehr so über den Weg, wie man das mal gemacht hat. Man kollaboriert auch gar nicht mehr so sehr, wie man das mal gemacht hat, weil, also zumindest nicht so sehr im Lokalbezug.
Mhm.
Man hat halt einfach, man hat halt quasi alle vor der Haustür, die es überhaupt gibt.
Smartphone, das heißt, sei Dank,
Die Haustür, die eigentliche Haustür ist nicht mehr so wichtig.
Mhm. Ja, Handy, Fluch und Segen.
Ja, ich weiß auch manchmal nicht, ne? Also ich war schon irgendwie auch manchmal ganz schön, wenn Leute so einen Style zusammen entwickelt haben. Also das, was du sagst mit Memphis oder so, diese ganzen, ne, wenn dann so eine ganze Stadt oder so ein Großraum so diesen, weißt du, ey, wir rappen alle Double Time, wir haben alle dieses Horrorcore-Ding, wir haben diese Ästhetik, so, ne, wenn dann so viele Köche in dieselbe Richtung kochen, dann wird das halt auch irgendwann ein richtig geiles Gericht, weißt du?
Mann.
Versus, wenn halt alle alles irgendwie kochen, dann gibt's halt herausragende einzelne Köche, hat auch seinen Charme, aber es ist halt irgendwie was anderes. Ne? Also weiß ich nicht, ob eins besser ist als das andere. Es ist aber in jedem Fall ein Unterschied.
Mhm. Absolut. Da gehe ich mit, ja. Vielleicht wird es an der Zeit, dass sowas mal wieder kommt.
Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob sowas wieder kommt. Ich denke, es ist alles im Wandel, Alter. Ich bin echt
voll.
Ich habe so richtig keine Ahnung, wie in 10 Jahren, wie in 10 Jahren Musik sein wird oder zumindest wie Musik auch vermarktet wird, weißt du, wie das stattfindet,
als
Künstler in 10 Jahren Musik verkauft. Wenn ich überlege, wie wir vor 10 Jahren Musik verkauft haben oder vor 15 oder 20, da hätte man sich nicht mal im Traum, dass sowas wie Spotify gibt, Streaming und so, und dass es jetzt wahrscheinlich noch näher kommt mit irgendwelchen VR-Brillen und sonst was und diese Dinge noch mehr so in den Körper reinwachsen, das hat man ja auch nicht kommen sehen. So. Es wird tendenziell auch eher wilder, würde ich denken. Ja. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, was der Faktor AI macht mit Musik. So.
Oh ja.
Ich habe gestern oder so, habe ich einen Kommentar von James Blake gelesen bei Pigeons and Planes. Was? Pigeons and Planes? Oder war es bei Twitter? Und ich werde mich weigern dazu, X zu sagen, weil dieser ekelhafte, ich hasse ihn so stark, gekauft hat. Jedenfalls war er halt so, er meinte so, das ist alles ein langsames Vorbereiten an komplett KI-generierte Inhalte.
Mhm.
Und wir gewöhnen uns gerade schon dran. Also das war nicht sein Haupttake, muss ich sagen. Es ging um was anderes, aber diesen Teil daran fand ich so interessant, dass er gesagt hat, ey, beobachtet mal, wie der Faktor, wie generic Kunst ist.
Ja.
Ja, also im Zeitalter von Playlisten, wo quasi alles sehr ähnlich klingt und wo wirklich schon auch ein Algorithmus einfach entscheidet, ob du darin bestehen kannst oder nicht.
Ja, Mann.
Wie AI-mäßig das sowieso schon ist.
Ja.
Logisch, wenn der Computer selektiert, ob es funktioniert oder nicht, ja. Weißt du, was ich meine? Und wie kleiner der Schritt dann dahin wird, zu sagen, ja gut, aber da brauchen wir ja gar keine Künstler mehr, sondern dann können wir quasi
alles
sparen und dann kannst du dir deine Musik selber zusammenstellen aus Bestandteilen, die es halt schon gibt.
Mhm.
Keine Ahnung, ich wage ehrlich gesagt zu bezweifeln, dass es wirklich so wird und dass es ist, was wir wollen, aber trotzdem spannend.
Absolut.
Deutschrap rasiert. Jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast. Unzensiert und frisch rasiert.